Es war der größte Stromausfall in der Berliner Nachkriegsgeschichte. Über 100.000 Menschen hatten tagelang kein Licht, keine Wärme, kein Internet. Die Energieversorgung für den Südwesten der Hauptstadt war am Samstag lahmgelegt worden. Bekannt zu dem Anschlag, bewusst auf einen wohlhabenderen Bezirk, hat sich die linksextremistische Vulkangruppe. Seit heute Nachmittag ist die Dunkelzeit vorbei, sogar einen Tag früher als erwartet. Der Schrecken über die eigene Abhängigkeit, die Sorgen um die Verletzlichkeit, die wirken aber nach. Sind wir gut aufgestellt für die Katastrophe? Blackout in Berlin, wie verwundbar ist Deutschland? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei uns in Berlin. Ich begrüße meine Gäste. Felor Badenberg ist die CDU-Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Berlin. Zuvor war sie Vizepräsidentin des Bundesamts für Verfassungsschutz. Johannes Rundfeld ist bei uns. Er ist Mitbegründer und ehrenamtlicher Sprecher der AG Kritis. Das ist eine unabhängige Expertengruppe, die sich mit der kritischen Infrastruktur auseinandersetzt. Sebastian Gold leitet THW Connect. Das ist von der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk eine neue Organisation, die für mehr Präsenz auch hier in Berlin sorgen soll. Bis September 2025 war er der Landesbeauftragte des Technischen Hilfswerks für Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Und herzlich willkommen Michael Bröcker, Chefredakteur von Table Media. Und er war auch selbst betroffen vom Stromausfall. Jetzt läuft alles wieder, Herr Bröcker. Aber was war oder was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus diesem Ereignis?
Ich war nicht vorbereitet, meine Familie war nicht vorbereitet, aber die Stadt Berlin leider auch nicht. Alles drei macht einen demütig, aber auch ein bisschen wütend.
Mhm. Worauf genau sind Sie wütend?
Ja, ich bin wütend auf das Unterschätzen der Stadtspitze dieses Blackouts am Samstagmorgen 8.03 Uhr, wie Kai Wegner ja jetzt mehrfach erzählt hat, wie früh er informiert wurde. Aus meiner Sicht wurden danach sehr viele Entscheidungen zu spät getroffen. Und in einer solchen Phase, wenn 50.000 Haushalte betroffen sind und damit 120.000, 130.000 Menschen, muss man all in gehen. Und das bedeutet lieber drei Maßnahmen parallel, lieber eine umsonst, lieber eine zu groß als eine zu wenig. Die Großschadenslage ist zu spät ausgerufen worden. Die Bundeswehr zu spät akquiriert oder angefragt worden. Zu spät das Krisenmanagement von der Bezirksebene, wo es nicht hingehört, auf die Innenebene. Zu spät auch persönliche Präsenz des Bürgermeisters. Also ich muss sagen, die Großschadenslage, die hat jetzt Kai Wegner erst recht, nachdem wir jetzt auch noch wissen, dass er Tennis spielen war, während wir im Dunkeln saßen.
Herr Goldmann, er verlässt sich ja irgendwie immer auf das Technische Hilfswerk und denkt bei solchen Sachen, das läuft dann schon. War Berlin gut aufgestellt? Stimmt das, was Herr Bröcker sagt, dass Berlin nicht gut aufgestellt war?
Man verlässt sich zum Glück nicht nur auf das THW, sondern auf die Feuerwehr, auf die vielen Hilfsorganisationen, die wir haben. Was das THW betrifft, waren wir sehr schnell eingebunden. Wir hatten zum Glück die Feuerwehrbereitschaft, die machen wir immer am Samstag, am Wochenende, und waren daher ab 8 Uhr direkt mit involviert und konnten helfen. Im Nachgang wird man sehen, die Großschadenslage, ob das rechtzeitig war. Es war immerhin das erste Mal, dass die Großschadenslage, dass eben die gerade die vielen Ehrenamtlichen, gar nicht die vom THW, wir haben ein eigenes Gesetz, aber die von den Hilfsorganisationen, dass die auch, darum war das wichtig, am Montag, Dienstag, Mittwoch entsprechend freigestellt werden konnten und herangezogen werden konnten, dass die Bundeswehr mit einbezogen werden konnte. Die Bundeswehr, das kann ich noch sagen, war wirklich eine Hilfe. Gerade die enge Zusammenarbeit mit dem THW bei der Kraftstoffversorgung, weil die eben die großen Tankwagen haben, die wir als THW nicht haben.
Okay, also wichtig ist, diese Großschadenslage früh auszurufen, damit eben alle dann da mitarbeiten können. Frau Badenberg, dann stellt sich natürlich die Frage, warum wurde diese Großschadenslage nicht früher ausgerufen und was war nicht gut am Krisenmanagement?
Zunächst erstmal, der Schaden ist ja, das ist ja jetzt gerade schon gesagt worden, in den frühen Morgenstunden, kurz nach 6 am Samstagmorgen bekannt geworden, dass es diesen Brandanschlag gab. Und damit entsteht erstmal eine Schadenslage, wofür dann der Bezirk zuständig ist. In dem Fall ist das der Bezirk Steglitz-Zehlendorf gewesen. Es haben dann unmittelbar danach Gespräche stattgefunden zwischen den beteiligten Stellen. Damit meine ich die Senatskanzlei, damit meine ich die Innenverwaltung, aber insbesondere Polizei, Feuerwehr und THW waren von Anfang an mit eingebunden. Man hat erstmal gemeinsam mit dem Bezirk sich einen Überblick verschafft und es sind viele, viele Gespräche geführt worden, auch schon ab Samstag mit Bundesbehörden. Es sind Gespräche mit dem Bundeskanzleramt geführt worden, mit dem Bundesverteidigungsministerium geführt worden, um zu schauen, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es. Übrigens auch mit dem Ministerpräsidenten anderer Bundesländer. All das ist ab Samstag geschehen und mit der Ausrufung der Schadenslage am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr war das, glaube ich, ist die Zuständigkeit dann auch richtigerweise vom Bezirk auf das Land übergegangen, sodass man auch Hilfsangebote aus den anderen Bundesländern und vor allem von den Bundesbehörden bekommen konnte. Mhm. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Es gibt einige Mechanismen, die gut funktioniert haben, aber man muss auch so ehrlich sein und auch eingestehen, dass viele Dinge eben nicht gut funktioniert haben. Und ich glaube, das ist etwas, was uns jetzt antreiben muss, nachdem ja jetzt die Stromversorgung wieder sichergestellt ist. Man muss sich genau den Prozess anschauen. Es gibt unterschiedliche, aus meiner Sicht berechtigte Vorwürfe, die hier gemacht worden sind. Und genau da müssen wir ansetzen.
Ein Vorwurf kam gerade schon von Herrn Bröker, dass der regierende Bürgermeister Samstag zwischen 13 und 14 Uhr Tennis gespielt hat. Das hat die Senatskanzlei jetzt bestätigt. Was halten Sie von seinem Verhalten?
Er hat ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass er Samstag den ganzen Tag viele, viele Telefonate geführt hat, wie gesagt, mit unterschiedlichen Bundesinstitutionen. Er war am Samstag erreichbar. Das ist das, was die Senatskanzlei ja auch auf Nachfrage bestätigt hat. Und insofern würde ich es gerne auch dabei belassen.
Mhm. Frau Badenberg muss ja ihrem Regieren auch nicht in den Rücken fallen. Das kann man von ihr auch nicht erwarten. Aber man muss es klar benennen, das ist politisch instinktlos. Das kann man in einer solchen katastrophalen Lage für 50.000 Haushalte schlicht nicht machen. Das gab es im Nachkriegs-Berlin so noch nicht. Und diesen Instinkt erwarte ich von einem führenden Politiker der Hauptstadt der größten Volkswirtschaft Europas.
Herr Rundfeld, wie kommt das, dass man so etwas dann doch vielleicht falsch einschätzt? Ist das ein Zeichen von eben Unterschätzen, nicht vorbereitet sein, was das eigentlich heißt, wenn so ein Anschlag passiert?
Das zeigt sicherlich, dass auch unser Bürgermeister hier in Berlin nicht ausreichend an Krisenstabsschulungen, an Krisenstabsübungen teilgenommen hat. Das zeigt sicherlich auch die Hilflosigkeit, die Hoffnung, dass der Apparat auch schon irgendwie bewegen wird und sich von zu Hause einzuschließen und da zu telefonieren, reicht in meinen Augen nicht. Aber ich sehe auch das Bundeswehrthema ehrlich gesagt ziemlich kritisch, denn wir haben eine Bundeswehr, die zur Verteidigung dient und die der Landesverteidigung dienen soll. Und im Katastrophen, im Krisen, im Verteidigungsfall sollten wir uns nicht auf die Bundeswehr verlassen müssen. Das zeigt, dass die Bundeswehr überhaupt eingebunden wurde, zeigt für mich ein Versagen des Landes Berlin, ein Versagen der Hilfsorganisationen, die eben nicht ausreichend ausgerüstet waren, ausreichend ausgestattet waren. Denn im Kriegsfall hat die Bundeswehr ganz andere Aufgaben. Und auch dann werden solche Vorfälle hier passieren, auch militärisch begründet. Und auch dann brauchen wir die Hilfsorganisationen, die das dann ohne Bundeswehr vollständig alleine beheben können und die Lage bearbeiten können. Das hat mir jetzt hier in Berlin ein bisschen Vertrauen in den Staat verloren, dass die Bundeswehr hier zum Einsatz gekommen ist. Ich hätte mir gewünscht, es wäre ohne gegangen.
Wie sehen Sie das, Herr Gold? Wie wichtig ist da die Bundeswehr dann? Oder würden Sie sagen, eigentlich wäre es besser, wir würden das als THW schaffen?
Wir müssen uns ja, die Bundeswehr muss die Möglichkeit wieder haben, sich auf die Landes- und Bündnisverteidigung zu konzentrieren. Ja. Das haben wir als das große Thema Verteidigung, Gesamtverteidigung. Und natürlich gibt es Punkte, die wir dann im Zivilschutz, im Katastrophenschutz, egal welche Ebene, organisieren muss. Und darum bin ich auch dankbar, weiß ja nicht, ob wir heute noch auf Geld kommen, aber dass wir von der Bereichsausnahme profitieren, auch als THW. Und wir haben einen Katalog uns aufgeschrieben. Und da ist natürlich die Betankung. Wir haben viele Möglichkeiten zur Betankung. Aber diese großen Tankfahrzeuge, die haben wir nicht. Und ich sage, die haben wir noch nicht. Und die brauchen wir.
Für die Generatoren.
Wir müssen sie dringend beschaffen.
Ja. Aber wir reden ja wirklich hier, muss ich sagen, über ein doppeltes Dilemma. Entweder wir sind in der Lage, in einer Hauptstadt sehr schnell Redundanz und Resilienz zu zeigen, bringen aus anderen Bundesländern, die nicht betroffen sind, schnell die Generatoren, was ja übrigens Sonntagabend dann passiert ist, da wurden plötzlich Straßenzüge ans Netz gebracht, weil eben doch die Bundeswehr geholfen hat. Die hat Material, die hat Erfahrung, da gibt es Pioniere, die machen das im Kriseneinsatz, innerhalb von 12 Stunden Stromgeneratoren aufstellen und Zeltlager mit Strom zu versorgen. Natürlich muss man sie dann nutzen, wenn man es selber nicht schafft. Kann. Und das sind alles Fragen, die muss ich sehr schnell, sehr klar beantworten. Da braucht es ein ganz bisschen Helmut Schmidt. Und davon war nun gar nichts zu sehen bei uns.
Wollten Sie dazu noch direkt?
In der Sache, das THW konnte alle Anforderungen bedienen. Und wir haben noch viele Generatoren. Und die kann man auch anfordern. Also, und die Bundeswehr hat ja, glaube ich, keine Generatoren gebracht, sondern den Tankwagen und hat bei der Verpflegung geholfen. Ja. Also die Pioniere kamen nicht zum Einsatz.
Ja. Sie wurden angefragt zwischenzeitlich. Ja.
Okay, ich würde ganz gerne noch auf einen anderen Aspekt schauen, nämlich auf die Täter. Frau Badenberg, was wissen wir inzwischen über die Täter, die sogenannte Vulkangruppe, wo es jetzt aber auch Informationen gab, dass sich teilweise auch davon distanziert hat. Also bringen Sie uns da mal auf den neuesten Stand, obwohl der Generalbundesanwalt ja jetzt die Ermittlungen übernommen hat.
Ja, es ist in der Tat so, dass gestern Nachmittag die Generalbundesanwaltschaft das Verfahren an sich gezogen hat. Bis gestern Nachmittag war die Generalstaatsanwaltschaft hier in Berlin zuständig. Es gibt inzwischen 3 Bekennerschreiben. Das erste Bekennerschreiben, da bekennt sich die Vulkangruppe zu dieser Tat. Es geht hier darum, dass man die fossile Energiegewinnung stoppen will, weshalb man diese Tat verübt hat. Man bringt es auch relativ klar zum Ausdruck. Man habe diesen Bezirk sozusagen bewusst ausgewählt, weil man halt wohlhabende Leute damit treffen wollte. Und man entschuldigt sich bei den weniger wohlhabenden Menschen, die dennoch von diesem Brandanschlag betroffen sind. Dann gibt es ein zweites Bekennerschreiben, und zwar als Reaktion darauf, dass ja auch die Vermutung inzwischen geäußert wurde, ist, möglicherweise steckt Russland dahinter. Und in diesem zweiten Bekennerschreiben distanziert sich die Vulkangruppe von irgendwelchen Verbindungen Richtung Russland. Und das dritte Bekennerschreiben ist jetzt von heute Nachmittag. Dieses Bekennerschreiben ist von der Vulkangruppe 2011. Und die Vulkangruppe 2011 distanziert sich wiederum von dem konkreten Anschlag, der jetzt hier in Berlin passiert ist. Warum? Die Vulkangruppe ist keine homogene, in sich geschlossene Gruppe, sondern es ist eine Gruppe, die zu unterschiedlichen Themen, zu unterschiedlichen Aktionen zusammenkommt, sich zusammenschließt. So, und diese Gruppe ist seit 15 Jahren jetzt hier in Berlin und im Berliner Umfeld tätig und tritt insbesondere mit Brandanschlägen gegen kritische Infrastrukturen auf. Es sind mindestens 10 bis 11 Taten, die der Vulkangruppe in unterschiedlicher personeller Zusammensetzung zugeschrieben werden. Und die Serie begann im Mai 2011. Da ging es nämlich um einen Brandanschlag auf Stromleitungen am Berliner Ostkreuz. Und genau die Gruppe, die damals erstmalig in Erscheinung getreten ist, hat sich jetzt von dem Vorfall in Berlin durch dieses Bekennerschreiben von heute distanziert.
Aber es gibt noch keine Festnahmen, es gibt noch keine weiteren Erkenntnisse oder keine, die Sie uns mitteilen können?
Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt ja wegen einer terroristischen Vereinigung. Es gibt bislang noch keine Festnahmen. Es sind zahlreiche Hinweise eingegangen. Es sind Videomaterialien, die der Polizei zur Verfügung gestellt worden sind. Es gibt zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Die werden jetzt ausgewertet und zu entsprechenden Zeiten dann auch entsprechenden Festnahmen möglicherweise dann durchgeführt.
Herr Rundfeld, wie stark ist die Gefahr durch Linksextremisten oder Linksterroristen, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, die auf die Infrastruktur, also von, wie groß sehen Sie die Gefahr dieser Gruppen?
Die Täterfrage ist bei solchen Vorfällen für uns gar nicht wichtig, weil an ganz viele Vorfälle in den letzten Jahren auch sind tatsächlich entstanden durch wohlmeinendes Handeln wohlmeinender Bürger. Ja? Wenn wir uns Köpenick anschauen, da waren auch 30.000 Menschen ohne Strom für 2 Tage. Da war die Ursache ein Kernbohrer eines wohlmeinenden Bauarbeiters, der seiner Tätigkeit nachgekommen ist. Wenn wir uns das Ahrtal anschauen, da gab es auch wochenlang keinen Strom in manchen Siedlungsteilen. Da war der Täter ein Sturm, ein Unwetter, eine Naturkatastrophe. Wir als Staat, als Bundesrepublik und auch die Länder müssen sich darauf konzentrieren, wie man handeln kann, um eine Störung, deren Ursache ja nicht in unserem Einflussrahmen liegt, wie man handeln kann, dass diese Störung nicht zum Versorgungsausfall wird. Und darauf müssen wir uns jetzt im Nachgang fokussieren.
Aber die Ermittlungen laufen weiter. Man muss doch die Bevölkerung Bevölkerung vor möglichen Straftätern schützen.
Selbstverständlich, die muss man auch festnehmen. Ja. Aber das schützt nicht vor der Zukunft. Das hat auch auf die Gefahrensituation und die zukünftige Entwicklung dieser Gefahrensituation keinen Einfluss. Was wir allerdings tun müssen jetzt, ist, dass wir die Infrastruktur so gestalten, dass die Störung nicht zum Versorgungsausfall wird. Und dann werden auch Saboteure das Interesse verlieren, sie stören zu wollen. Weil wenn die Störung keine Auswirkungen hat, weil nicht zum Ausfall kommt, dann war der ganze Aufwand umsonst. Dann macht es auch keinen Spaß für solche Attentäter oder Terroristen oder Saboteure, sowas zu tun. Dann werden die ihr Ziel nicht erreichen. Und das wiederum zahlt auf unsere Sicherheit konkret ein.
Ja, aber eine Gruppe, die seit 15 Jahren irgendwie aktiv ist, Herr Brücke, fragt man sich ja schon, warum sie weiterhin so aktiv sein kann.
Also wir müssen ja beides tun. Wir müssen einerseits kritische Infrastruktur besser schützen, Videoüberwachung. Warum sind diese zentralen neuralgischen Knoten eigentlich überirdisch? Kabelbrücke, mir sagt ein Experte neulich, weil man damals nicht ganz unter den Kanal gehen wollte, weil es zu teuer war. Also wir müssen uns das mal überlegen. Ist es uns das wert, dass wir kritische Infrastruktur schützen? Dann bitte aber auch richtig mit allem drum und dran. Und dann macht man es natürlich den Tätern auch etwas schwieriger, so etwas zu finden. Und man braucht natürlich dann Redundanz. Also wenn dieses Netz angegriffen wird, dann geht das rein. Und das haben wir ja alles jetzt nicht erlebt. Man muss sich ja vorstellen, dass eine einzige kleine Verteilstelle nicht einen kompletten Südwesten lahmlegen kann. Das ist schon irre. Also da müssen wir drüber nachdenken. Und trotzdem weiß ich von diesen Tätern bisher gar nichts. Frau Badenberg, Sie wissen es oder müssten es besser wissen. Ich habe noch nie gehört, dass in den letzten 15 Jahren zu dieser Tätergruppe mal Namen bekannt wurden, Strukturen, Berichte angefertigt wurden, mal öffentliche Debatte über diese linksextremistische Terrorgruppe überhaupt mal da war. Vielleicht sind wir da eben manchmal doch auch auf dem linken Auge etwas blind gewesen. Mir macht das jedenfalls Sorge.
Ist das so, der Vorwurf, dass man auf dem linken Auge blind war, Frau Badenberg?
Also ich denke schon, dass der Schwerpunkt in den letzten Jahren im Bereich Rechtsextremismus, aber auch im Bereich hybrider Kriegsführung, Spionage lag. Also insofern finde ich, ist der Vorwurf nicht ganz unberechtigt zu sagen, möglicherweise haben wir uns zu wenig mit der linksextremistischen Szene auseinandergesetzt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wir haben hier in Berlin ein linksextremistisches Personenpotenzial von 3.800, 600 gelten als gewaltorientiert und zwar nur in der linksextremistischen Szene. Hinzu kommt gewaltorientiertes Personenpotenzial aus dem rechten Spektrum, aus dem islamistischen Spektrum. Also das ist schon für das Land Berlin ist das ein relativ großes
extremistisches. Wie hoch ist das aus dem Rechtsextremisten? Wissen Sie das auch?
Also die Zahl ist definitiv höher als im Bereich jetzt Linksextremismus. Ja. Wenn man das aber das gesamte extremistische Potenzial mal zusammenrechnet, allein für das Land Berlin, dann ist das schon eine Menge. Was ich damit sagen will, ist es, dass gerade der Bereich die linksextremistische Szene ist hier in Berlin und im Berliner Umfeld relativ aktiv. Insofern glaube ich schon, dass man da genauer hingucken muss. Aber auch da muss sich die Politik natürlich ehrlich machen. Auf eine Sache will ich hinweisen. Gerade im Bereich Linksextremismus ist es relativ schwierig, an Informationen dran zu kommen. Die Gruppen sind relativ verschlossen. Sie agieren natürlich insbesondere in geschlossenen Chatgruppen. Das heißt, an Informationen dran zu kommen, die möglicherweise Hinweise geben auf mögliche Gewalttaten, auf mögliche Sabotageakte, ist relativ schwierig. Das heißt wiederum auch, dass man die Sicherheitsbehörden mit zusätzlichen Befugnissen ausstatten muss. Das ist wir diskutieren über einige Themen seit mindestens 10, 15 Jahren, ohne dass sich etwas geändert hat.
Können Sie das konkret machen?
Wir reden beispielsweise seit 10 Jahren über die IP-Adressenspeicherung, Vorratsdatenspeicherung. Ich erinnere nur an den Fall Klette. Klette ist nicht von den Sicherheitsbehörden hier identifiziert worden. Klette ist von Journalisten identifiziert worden, ehemalige RAF-Terroristin. Weil nämlich die Sicherheitsbehörden Gesichtserkennungssoftware nicht einsetzen können. Sie sind ja heute im digitalen Raum. Es werden heute keine Flyer mehr verteilt. Das ist so. Die gesamte Kommunikation läuft digital. Das bedeutet aber auch, dass wir mit Massendaten hier konfrontiert sind. Sie sind gar nicht als Sicherheitsbehörde in der Lage, diese Massendaten auszuwerten. Das heißt, wenn Sie es machen wollen, müssen Sie bestimmte KI-Tools einsetzen, sonst wird es einfach nicht gehen.
Ich möchte Ihnen aber deutlich widersprechen an der Stelle, ehrlich gesagt.
Ja, das können Sie gerne machen, aber lassen Sie mich bitte auch sprechen. Also insofern glaube ich, wenn diese Instrumente nicht zur Verfügung gestellt werden, wird es schwierig sein, die Szene aufzuklären, um am Ende vielleicht dann auch die Täter zu identifizieren.
Mhm. Und das ist kein Mangel an KI-Tools oder kein Mangel an Daten, was wir hier haben. Wir haben eine Situation, wo wir 2005 ein Projekt angefangen haben, Polizei 2020, in dem diese ganzen Datenbestände der Landes- und der Bundespolizei, des BKAs, der LKAs, des Zolls zusammengeführt werden sollten in eine gemeinsame Datenbank, damit diese Daten verfügbar sind für alle Beamten. Dieses Projekt steht jetzt, stand heute nicht fertig, 2025 war es nicht fertig. Schätzungen aus letztem Jahr gehen bis 2030. Und die Antwort jetzt, KI-Tools, meint an der Stelle wahrscheinlich das Tooling von Palantir. Also amerikanische KI-Tools sind das Einzige, die hier diskutiert werden, sind inakzeptabel. Denn diese Daten dürfen nicht in die USA abwandern. Diese Daten sind hochsensibel und brauchen wir für unseren deutschen Staat. Das ist alternativlos, dass wir den Polizeiinformations- und Analyseverbund, PIAV, das Projekt endlich abschließen, damit diese Daten zusammengeführt sind, dass die Frankfurter deutschen Politik, das muss die Justiz auf Bund- und Landesebene massiv vorantreiben und dafür brauchen wir eine richtige Rechtsdurchsetzung und nicht das Verschieben des Problems auf amerikanische Unternehmen, die ihre KI-Tools hier einsetzen.
Wir müssen gar nicht über KI-Tools reden. Warum ist eine Kabelbrücke, die offenbar so relevant ist, nicht videoüberwacht? Sagen Sie es mir.
An der Stelle ist das, ich bin noch nicht sicher, wie ich sehen will an der Stelle, aber einerseits ist es eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Raum, den wir nicht filmen wollen, und andererseits,
wir können warum nicht? Die Kriminalitätsschwerpunkte werden doch auch gefilmt. Die Kölner, Domplatte darf gefilmt werden, aber die einsame Kabelbrücke nicht.
Ich wäre
weil
bei Ihnen,
die SPD es nicht will, weil es die Grünen nicht wollen. Lassen Sie doch mal Klartext reden.
Ich wäre bei Ihnen, wenn wir sagen, die Kabelbrücke müssen wir vergraben. Ich wäre auch bei Ihnen, wenn wir sagen, wir brauchen einen Umweg, einen zweiten Weg, eine Redundanz. Wenn die Kabelbrücke angezündet wird, gibt es ein zweites Kabel, das schon drüber laufen kann. Erst wenn diese beiden Möglichkeiten nicht verhältnismäßig erscheinen, können wir über eine Überwachung, eine Kameraüberwachung
aber nichts
sprechen.
Davon ist passiert.
Aber Kameraüberwachung hilft nicht, Dinge zu verhindern. Die helfen nur bei der Ermittlung des Täters. Aber ja,
immerhin,
nicht bei der
immerhin.
Der Täter ist egal.
Es geht um
dass wir 130.000 Menschen wieder an Strom bringen, dass die wieder heizen können.
50.000 Haushalte sagt Ihnen, der Täter ist egal. Das ist Ihre technologisch professionelle Sicht. Uns ist es nicht egal, ob diese Täter jemals gefasst werden oder nicht. Das ist uns nicht egal,
als Betroffene.
Wir haben es übrigens als Bürger auch nicht.
Von der Senatorin gehört,
das nennt sich Rechtsstaat.
Es gibt 600 gewaltbereite Linksextreme, denen man das potenziell zuordnen könnte. Wenn wir davon zwei wegsperren, die jetzt in Verbindung gebracht werden können mit dieser Tat, ändert das an der Gefährdungslage gar nichts.
Man kann
aber was wir tun können, ist die Krisenvorsorge so beschleunigen, dass aus der einzelnen Studierung kein Versorgungsausfall wird. Das muss der Anspruch sein. Und das ist, was wir tun können.
Ja. Also ich würde dann vielleicht auf zwei Dinge hinweisen. Also zum einen zu Ihrem Einwand, es gibt halt dieses Projekt, wo man die Daten zusammenführt. Das bringt doch nichts, wenn ich Daten zusammenführe, die aber nicht analysieren kann. Also ich muss ganz ehrlich, ich war 18 Jahre lang beim Nachrichtenwissen. Ich weiß, wovon ich spreche. Und es wird nicht möglich sein, diese Massendaten ohne technische Hilfsmittel auszuwerten. Gut, Punkt. Völlig unabhängig davon müssen wir doch jetzt bei so einem Vorfall darüber nachdenken, was können wir präventiv tun, damit solche Taten am besten nicht passieren. Und wenn dann doch solche Taten passieren, wie können wir sicherstellen, dass wir ansatzweise an die Täter drankommen, um sie strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen? So, was können wir präventiv tun? Videoüberwachung ist zulässig. Die muss verhältnismäßig sein. Und ich verstehe nicht, wo das Problem liegt, entsprechend neuralgische Punkte mit einer Videoüberwachung zusätzlich abzusichern. Das wird den einen oder anderen davon möglicherweise abhalten, tatsächlich diese Kabelschächte in Brand zu setzen. Den einen anderen vielleicht aber auch nicht. Da können wir aber zumindest sicherstellen, dass wir denjenigen strafrechtlich zur Verantwortung ziehen werden. Und da weiß ich auch nicht, wo haben Sie ein Problem, dass eine Kabelbrücke videoüberwacht wird? Wo soll denn das Problem sein? Das verstehe ich einfach nicht. Völlig unabhängig davon, Videoüberwachung ist nur eine Möglichkeit. Es gibt doch auch Möglichkeiten, das muss man sich mal angucken, es gibt doch auch Möglichkeiten, durch andere Maßnahmen sicherzustellen, dass man gar nicht an diese Kabelschächte drankommt. Also es gibt ja unterschiedliche
Möglichkeiten.
Aber die Videoüberwachung ist heute zulässig und das ist kein Teufelswerk.
Ja, aber Kameras verhindern solche Taten nicht.
Doch, das hält möglicherweise doch den einen oder anderen ab, wenn man sieht, dass man da natürlich
gefilmt wird. Der Dissens ist ja völlig klar. Ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt dann eben weitergehen, nämlich auf die Frage, wenn es wieder Anschläge gibt, was lernen wir aus diesem Anschlag? Herr Gold, was wäre für Sie das Wichtigste, wo Sie sagen, da muss sich jetzt Berlin und aber auch alle anderen Städte in Deutschland sollen jetzt noch mal genau prüfen, ob sie gut aufgestellt sind? Was wäre das Wichtigste?
Also das Allerwichtigste und was ich jetzt nicht hoffe, sondern erwarte, Land Berlin, Bezirke, eine ehrliche Auswertung. und zwar einberufen. Also jetzt erstmal, wir haben derzeit noch über 200 Einsatzkräfte THW draußen, die Hilfsorganisationen sind draußen. Derzeit ist Einsatz noch angesagt. Aber spätestens nächste Woche muss es losgehen mit der Auswertung, und zwar eine offene und schonungslose Auswertung.
Also heute Mittag gab es eine Pressekonferenz des regierenden Bürgermeisters, der Innensenatorin, und alle haben sich wahnsinnig gelobt, dass es jetzt einen Tag früher schon kam. Da hatte man noch nicht so den Eindruck, dass es jetzt wirklich in die kritische Auseinandersetzung geht. Wie könnte die denn aussehen?
Haltungsnoten vergebe ich nicht als THW. Okay. Natürlich ist es ist ein Erfolg, wenn die für morgen angekündigte Lösung schon heute eintritt. Punkt. Das ist schlichtweg ein Erfolg. Dabei darf sich jeder muss jetzt eine kritische Selbstreflexion machen als erstes. Was können wir besser machen? Mhm. Und auch beim THW, ich finde, guter Einsatz. Aber ich glaube, auch wir finden ein paar Punkte. Das muss jede Organisation machen. Und da muss das Land Berlin einberufen und sagen, wie müssen wir uns anders vorbereiten, zusammenwirken, Bezirke aber untereinander, Bezirk
und
Land.
Muss das wirklich auf Bezirks- und Landesebene sein? Müsste es nicht eine Bundesebene sein, wo ganz klar ist, das gilt für alle Kommunen in Deutschland? Es muss einen Krisenstab geben, es muss bestimmte Vorsorge geben.
Jetzt muss man auch, ich will jetzt nicht die Zuständigkeitskarte mal spielen, aber für den Katastrophenschutz sind eben die Länder zuständig. Und natürlich hilft der Bund und muss der Bund mitmachen. Aber die Auswertung muss doch jeweils die Ebene machen als allererstes, die dafür zuständig ist. Und dann muss man natürlich über alle Ebenen diskutieren und schauen, wie können wir besser zusammenarbeiten, was muss anders koordiniert werden.
Aber Herr Gold, Sie gewinnen hier heute den Preis als wirklich größter Diplom. Diplomat. Sie sind so diplomatisch. Gerade der THW-Experte könnte doch jetzt mal klar sagen, was Sie sich an Entscheidungsstrukturen in einem Idealfall wünschen würden. Mal einfach konkret sagen, unabhängig vom jetzigen Fall. Weil eins wissen wir doch, in der Krise ist eins wichtig, klare Entscheidungen, klare Hierarchien. Ja. Schnelle Entscheidungen. Ja. Und das Gegenteil ist aus meiner Sicht in diesen ersten 48 Stunden passiert. Und jetzt sagen Sie, wir müssen eine kritische Selbstreflexion machen. Sagen Sie doch mal als Experte, wie Sie es sich im Idealfall gewünscht hätten.
Es ist, dass der Bezirk als erstes Lage mit dem Brand im Grunewald vor wenigen Jahren. Da hat mir sehr gut gefallen, dass der Landesbranddirektor entschieden hat, es werden sofort, egal ob die jetzt gebraucht werden oder nicht, alle relevanten Player an einen Tisch geholt. Und da hat er alle, sofort das THW, die Bundeswehr, andere Organisationen, an einen Tisch geholt. Ob der dann gebraucht werden oder nicht, spielt erstmal keine Rolle, sondern dann schaut man sich in die Augen und sagt, wer kann was liefern, wer kann was bieten. Und dann geht man und sagt, okay, wir brauchen das THW, die Bundeswehr brauchen wir vielleicht noch nicht.
Einer muss die Kraft dazu haben. Genau. Wer kann das sein? Aus meiner Sicht und am Ende nur der Regierende. Egal, ob jetzt erstmal die Bezirksbürgermeister zuständig ist. Es kann doch in so einer Situation nur der Regierende sagen, es tut mir leid, wer da jetzt zuständig ist. Ihr kommt alle jetzt an einen Tisch und jetzt machen wir genau das, was Sie gerade gesagt haben.
Im Fall Grunewald hat es der Landesbranddirektor gesagt. Also,
aber einer muss zuständig sein und muss diese Verantwortung übernehmen. Herr Rundfeld, ist das ihr, würden Sie dem zustimmen? Ist das eine der wichtigsten Sachen in so einem Fall wirklich, dass es schnell eine Verantwortungsübernahme gibt und dass vorher klar geregelt ist, wer was entscheidet?
Also ich möchte einmal der Herrn Gold zustimmen. Es ist richtig, dass wir alle drei Ebenen, Bund, Länder, Kommunen und die Hilfsorganisation an einen Tisch bringen. Denn Berlin hat sich in meinen Augen fälschlicherweise, aber hat sich dafür entschieden, den Katastrophenschutz an die Bezirke zu delegieren. Es ist eine Aufgabe des Landes, die könnte auch im Land bleiben, die muss nicht in die Bezirke gehen. Aber es ist nun mal in die Bezirke gegangen, also muss jetzt auch die grüne Bürgermeisterin in Schüttle-Zehlendorf mit am Tisch sitzen und erklären, was schiefgelaufen ist, wo sie sich nicht vorbereitet hat und wo sie auch die Ergebnisse des Bundesrechnungshofsberichts 2024 nicht korrekt befolgt hat. Denn auch schon 25. November gab es eine Veröffentlichung vom Bundesrechnungshof, die den Katastrophenschutz in Berlin massiv kritisiert hat. Und das kann nicht alles umgesetzt worden sein in der Zwischenzeit. Auch wenn Frau Giffey das behauptet, dass alles ja schon viel besser gewesen wäre seit November, das glaube ich ja schlichtweg nicht. Deswegen müssen alle drei Ebenen an einen Tisch. Deswegen brauchen wir diese kritische Auswertung, die Herr Gold fordert.
Aber darüber dass hinaus, es so lange gedauert hat, das hat nichts mit dem Krisenmanagement zu tun, sondern tatsächlich mit der Kompliziertheit dieser Kabel?
Da gibt es, glaube ich, die Frage, die 48 Stunden von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag zur Ausrufung der Großschadenslage, das ist äußerst kritikwürdig. Das war viel zu lange. Die 4 Tage, bis diese Kabel verbunden waren, das scheint mir fachlich nötig gewesen zu sein. Man kann das kritisieren, dass diese Kabel verwendet wurden, dass diese Kabel verbaut wurden, dass das schwierig ist, die zu reparieren. Das kann man kritisieren, aber das ändert die Situation nicht. Die sind jetzt verbaut, die sind jetzt im Boden, wir müssen damit jetzt leben, wir müssen es reparieren. Ein Fachverband für Elektro beschrieb, man braucht dafür Reinraumbedingungen und 5 Grad oder 10 Grad in einem Zelt. Und schaffen Sie mal neben diesem Kanal, neben dieser Brücke, eine Reinraumbedingung in einem Zelt und arbeiten Sie da 5 Tage rund um die Uhr drin.
Und es war das ist eine Herausforderung.
Ja. Und deswegen ist ja auch nicht der Kritikpunkt, dass die diese Kabelbrücke repariert haben und dass es eben ein paar Tage dauert, sondern dass du in dem Moment auf jeden Fall die Alternativen sofort miterwägst, ob du sie am Ende nimmst oder nicht. Und das war die argentinische Allee. Das waren die Netzersatzgeräte, die dann angeschafft wurden. Das kam einfach zu spät. Und trotzdem haben Sie recht, am Ende ist die erste Variante, nämlich Reparatur der Kabel, die schnellste gewesen. Aber das weiß man ja nicht vorher. Also versuchst du alle Varianten von Anfang an sehr schnell zu entscheiden.
Da gebe ich Ihnen recht.
Als Landespolitikerin, Frau Badenberg, würden Sie sich da mehr Unterstützung vom Bund wünschen oder auch klarere Richtlinien? Oder sagen Sie, das ist schon gut, dass es alles beim Land bleibt oder beim Bezirk?
Also ich würde jetzt, bevor ich jetzt Forderungen in Richtung Bund stelle, würde ich gerne tatsächlich diesen Vorfall zum Anlass nehmen. Das ist ja jetzt mehrfach gesagt worden und das ist aus meiner Sicht auch richtig, um sich ehrlich zu machen. Einige Dinge sind gut gelaufen, viele Dinge sind aber auch nicht gut gelaufen. Und da muss man ganz offen und ehrlich emotionslos drangehen, sich die Prozesse anschauen. In der Tat, man muss sich die Frage stellen, ist es denn richtig, dass erst 48 oder 40 Stunden später als die Großschadenslage, wenn mehr als 100.000 Menschen davon betroffen sind, das waren 45.000 Privathaushalte, über 2.200, glaube ich, Gewerbebetreibende, die davon betroffen waren. So, Pflegeeinrichtungen, Altenheime, also wir reden jetzt hier nicht von einer kleinen Schadenslage, sondern da muss man sich die Frage stellen, ist das erstmal richtig, dass man in einer solchen Situation erstmal den Bezirk sozusagen machen lässt? Oder muss in einer solchen Situation automatisch die Zuständigkeit des Landes gegeben sein? Ich finde, mit der Frage muss man sich ehrlich beschäftigen.
Wenn man sich damit ehrlich beschäftigt, heißt das auch, fordern Sie dann politische Konsequenzen für diejenigen, die da zuständig sind? Konkret die Innensenatorin Iris Spranger und den regierenden Bürgermeister, wenn Sie sagen, das ist deutlich zu spät ausgerufen worden, zum Beispiel die Großschadenslage.
Also man hat ja nach den bestehenden Konzepten gehandelt und genau darum geht es. Die bestehenden Konzepte, die sind aus meiner Sicht optimierungsbedürftig und überarbeitungsbedürftig und ich glaube, genau da müssen wir ansetzen. Es muss so sein, wenn eine solche Situation, und das ist auf Bundesebene ja nicht anders, wenn eine solche Situation auftaucht, dann muss jeder wissen, was er zu tun hat. Dann kann es nicht sein, dass man erstmal zusammenkommt und überlegt, ach, was könnte die erste Maßnahme sein und wer macht was, sondern der Prozess muss sofort in Gang gesetzt werden. Und ich bin da tatsächlich bei Ihnen, in einer solchen Situation zu sagen, ja, weiß ich nicht, die Bundeswehr hat jetzt andere Aufgaben und der hat eigentlich andere Aufgaben, das ist absolut richtig. Aber in einer solchen Situation, wo tatsächlich ja Menschenleben zum Teil auf dem Spiel steht, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich alle Hilfsangebote, und auch das muss in so ein Konzept rein, in Anspruch nehmen, die da möglich sind. Zweitens, wenn ich noch eine Sache sagen darf, völlig unabhängig davon, gibt es ganz viele Fragestellung, wo man nur den Kopf schütteln kann. Wie kann es eigentlich sein, dass wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, gleichzeitig die Telekommunikation zusammenbricht? Ist das nicht möglich, dass da eine Entkopplung stattfindet? Ich bin keine Technikerin, aber ich bin da relativ sicher. Es kann doch auch nicht sein. Selbst die Notrufnummern waren nicht zu erreichen. Also aus meiner Sicht ist das ein wesentlicher Punkt. Die Telekommunikation darf nicht zusammenbrechen, nur weil die Stromversorgung unterbrochen wird.
Fragen wir da mal direkt nach bei Herrn Rohnfeld.
Dann haben wir aber noch ein paar andere
Vorschläge.
Wir hatten das mal vor 20 Jahren, dass die Telekommunikation, die Mobilfunkzellen, die Mobilfunktürme notstromversorgt waren. Das haben wir aber den Mobilfunkanbietern abgenommen, diese Pflicht, weil es ja zu teuer. Im Rahmen der 4G-Frequenzauktion haben wir diese Verpflichtung abgebaut. Und derzeit sind die meisten Zellen nur mit einem kleinen Akku ausgestattet, können also ungefähr eine Stunde versorgt werden. Und nur die wichtigsten, größten Zellen, die haben ein bisschen mehr Notstrom. Aber das ist natürlich eine Frage, die wir jetzt angehen müssen. In der insgesamt europäischen Sicherheitslage, können wir uns das noch leisten, dass der Mobilfunk so schnell zusammenbricht? Oder müssen wir da nachsteuern und den Betreibern der Netze neue Auflagen machen, wie die Standorte auszustatten sind mit Notstrom? Das ist eine Frage, die können wir diskutieren. Das ist eine politische Frage des Bundes, nicht des Landes. Die ist zu diskutieren und wir kritisieren, dass es noch nicht gemacht worden ist.
Aber darf ich vielleicht nur eine Sache? Vielleicht ist ja der Zeitpunkt gar nicht so schlecht. Insofern, als ja aktuell die Bundesregierung darüber nachdenkt, das Kritis-Dach-Gesetz. So, und aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss auch nochmal nachgearbeitet werden, denn da gibt es ja Schwellenwerte.
Das ist schon lange angekündigt, glaube ich, 2021, ja, ist aber eben noch immer nicht.
Da war ich noch beim Verfassungsschutz, als wir darüber gesprochen haben. Also wir reden aber heute ja noch drüber. Aber gut, die neue Bundesregierung hat sich das ja zum Ziel gesetzt. Aber nichtsdestotrotz, es gibt aber auch Anpassungsbedarf. Denn nur die Betreiber kritischer Infrastrukturen sind doch dann verpflichtet, entsprechende Standards einzuführen, wie beispielsweise Ersatzleitungen vorzusehen, wenn man mehr als 500.000, glaube ich, Personen versorgt. Ich finde, dieser Schwellenwert muss einfach abgesenkt werden. Und in dem Zusammenhang muss man tatsächlich noch mal drüber nachdenken. Es kann nicht sein, dass die Telekommunikation und damit die Notrufnummer nicht funktioniert, weil die Stromunterbrechung stattgefunden hat. Und übrigens, Entschuldigung, dann noch eine Sache, auch die Fernwärme. Ich bin keine Technikerin, aber ich habe mich nur gefragt, da wird die Stromleitung abgeschnitten oder in Brand gesetzt und alles fällt zusammen.
Alles das zusammen. Kann nicht sein. Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Man wundert sich ja auch gerade in Zeiten jetzt einer globalen Bedrohung, einer Bedrohung durch Russland, Sabotageakte, die es gibt, Cybercrime-Angriffe von Russland. Herr Gold, warum sind wir da nicht weiter? Also nehmen wir das alles nicht ernst genug? Es gibt schöne Broschüren für jeden Haushalt, wie er sich vorsorgen soll. Aber das erschreckt doch schon, dass wir da nicht weiter sind.
Wir müssten weiter sein. Wir müssten weiter sein, ja. Ich glaube schon, dass immer mehr relevante Personen die Ernsthaftigkeit erkennen. Aber die Zeitdauer ist zu lang.
Und in anderen Ländern werden Haushalte angeschrieben. All das machen wir nicht.
Aber schauen Sie, wir haben 30 Jahre immer wieder den Frieden gehabt oder die Einstellung. Und da müssen wir eben rauskommen.
Wir müssen wirklich dringend in Finnland weiß jedes Kind, jeder Lehrer, jeder Pflegeheimbesitzer weiß, was er in einem Fall macht, wenn irgendein russischer Panzer plötzlich über die Grenze käme. Oder auch nur ein komischer LKW mit irgendeiner komischen Beflaggung. Hier wissen Behörden nicht, dass sie eine Katastrophenschutzbehörde sind. Ja. Also irgendwann können wir das auch nicht mehr mit netten, liebevollen Sätzen. Wir brauchen mehr Zeit, wir haben halt lange Frieden gehabt. Wir brauchen dringend eine ganz neue Debatte über Zivilschutz in Deutschland.
Ich würde gerne noch mal Ihnen zustimmen zum Reformbedarf und Kritis-Dach-Gesetz. Also Sie haben das völlig richtig zusammengefasst mit den 500.000 als Schwellenwert. Das ist eine Zahl, die stammt aus 2016. Hat sich das Bundesministerium des Inneren gedacht, wir nehmen mal eine Hausnummer, um anzufangen. Und das ist mit der Brille von 2016 auch gar nicht falsch. Man muss irgendwo anfangen. Aber in der Zwischenzeit sind jetzt 10 Jahre vergangen. Und in den 10 Jahren hätte man, und das fordern wir, diese Nummer evaluieren müssen. Und zwar für jeden Sektor, egal ob Wasser, Abwasser, Energie. Und dann anpassen. Es gibt Sektoren, da kann man ihn vielleicht ein bisschen heben. Bei anderen Sektoren muss man ihn senken. Das ist richtig, das ist aber nicht passiert. Und das Kritis-Dach-Gesetz hat darüber noch ein paar andere Problemstellen. Die absolute Härte finde ich daran, dass das Gesetz keine Maßnahmen enthält. Das Gesetz enthält eine Verordnungsermächtigung, welche Ministerien eine Verordnung erlassen dürfen, aus der dann Maßnahmen folgen würden für die Betreiber. Mhm. Und die Spitze, die absolute Höhe, wo mir der Hut hochgegangen ist, als ich es gelesen habe, ist, dass diese Ermächtigung für die Verordnung, die Verordnungsermächtigung, bis 2030 ausgesetzt ist. Das heißt, die Betreiber von Kritis würden dann ab 2030 eine Verordnung bekommen mit einer Umsetzungsfrist und eine tatsächliche Verbesserung könnten wir dann 2032, 2033 erwarten. Aber auch nicht, weil die...
Was hätte sich denn geändert jetzt in diesem aktuellen Fall, wenn das Gesetz schon in Kraft wäre?
Dann gäbe es eine Rechtsgrundlage, auf der Basis Stromnetz Berlin prüfen muss, welche neuralgischen Punkte es gibt und wie sie die schützen müssen. Ob der Zaun ausreicht, der drum war, ob die Maßnahmen reichen, ob die Alarmanlagen, die montiert sind, ausreichen. Diese Grundlage gibt es derzeit nicht. Es gibt meiner Kenntnis nach keine juristische Pflicht für Stromnetz Berlin, überhaupt nur einen Zaun zu bauen, um solche neuralgischen Punkte wie bei dieser Kabelbrücke. Das ist derzeit...
Und es gibt doch auch Kritik daran, dass jetzt so viele Informationen über das Stromnetz und über die transparent sind.
Ja. Das kommt ja noch hinzu. Also, dass die ganzen Kronjuwelen, ehrlich gesagt, der Betreiber kritischer Infrastrukturen zum Teil offen zugänglich sind. Ich meine, da fragt man sich natürlich auch nach dem Geist. Ne? Wie kann das denn sein?
Das ist völlig in Ordnung, weil die überwiegende Anzahl der Vorfälle sind Naturkatastrophen und so ein Baggerbiss. Und Baggerbiss kann man nur verhindern, indem man weiß, wo liegen die Kabel. Wenn das nicht jeder Bauarbeiter weiß, kann man den Baggerbiss nicht verhindern. Attentäter und Saboteure kann man durch das Offline-Nehmen dieser Informationen nicht davon abhalten, das zu tun. Denn wer ein bisschen Fachkenntnis hat und durch die Stadt geht, der sieht im Stadtbild, wo diese Anlagen stehen. Wo ist eine Trafostation, wo ist ein Umspannwerk, wo sind große Strommasten, von denen Kabel in den Boden gehen. Das sind Dinge, die kann man als fachkundige Person einfach so sehen. Und obendrein kommt, Dinge, die einmal öffentlich sind, bleiben öffentlich. Das können wir nicht zurückholen. Das heißt, wir müssen jetzt mit der Lage so umgehen, dass diese Daten da sind. Wir brauchen sie auch an vielen Stellen, um Schäden zu verhindern und die Infrastruktur so bauen, dass wir schützen können. Und da ist Stromnetz Berlin und der Senat in der Verantwortung, diese neue Engagemente zu finden und dafür Umwege und Redundanzen zu bauen, dass der Strom, ne, dass die einzelne Störung nicht zum Versorgungsausfall werden oder werden kann.
Mhm. Herr Brücke, Sie haben am Anfang gesagt, Sie waren nicht vorbereitet. Nee. Das ist ja auch ein Punkt, dass es in der Bevölkerung ja noch nicht so ganz angekommen ist.
Deswegen, also ich meine, ich erwarte natürlich nicht, dass die Politik mir sagt, Herr Brücke, bitte bereiten Sie sich mal vor. Ich packe mir ja an die eigene Nase. Ich wusste gar nicht, wo unsere Taschenlampen sind. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Generator bedient. Ich wusste gar nicht, wo man den herkriegt. Ich weiß gar nicht, was eigentlich alles mit Strom betrieben wird. Ich wusste nicht, wie man mit der Heizung umgeht. Kann man da jetzt einen Generator anschließen? Keine Ahnung. Man hat sehr viel gelernt in den letzten 3-4 Tagen und ich bin dankbar
für... Wie haben Sie es dann gelernt?
Gab es dann Informationen? Zum Glück war das Netz ja dann doch irgendwann nach ein paar Stunden mal wieder da, obwohl Frau Wadenberg wirklich recht hat mit der Kopplung der Mobilfunkmasten. In der Ukraine gibt es keinen Mobilfunkmast, der nicht innerhalb von wenigen Stunden sofort wieder hochgeschaltet wird, weil jeder mit einem eigenen Aggregator versehen ist. Aber lassen wir es mal dabei, man hilft sich, man tauscht sich aus, die Nachbarschaftshilfe, das bürgerschaftliche Engagement, die Solidarität, die Hilfs. Ich muss sagen, man kann in der Krise auch exzellent zusammenwachsen. Das ist alles wunderbar. Aber dass der Staat mir wenigstens diesen Krisencheck gibt und sagt, wir wissen, was wir zu tun haben. Übrigens, lieber Bürger, das solltest du aber auch selber tun. Wenn wir das beides hinkriegen, ohne Schaum vorm Mund, ich reg mich auch irgendwann wieder ab, dann sind wir einen Schritt weiter. Nur wir müssen es irgendwann mal machen. Wir haben das Thema nur einmal, Frau Blender, das Thema Schule ja noch gar nicht angesprochen. Ja. Wir sind nicht in der Lage, die Schulen wieder hochzufahren, weil wir jetzt im Rauchmelder, Entschuldigung, Frau Badenberg, reden Sie bitte mal mit Ihrer Bildungssenatorin. Das gibt's doch nicht. Die werden jetzt heiß gemacht, diese Schulen, aber morgen geht leider nicht, Freitag auch noch nicht. Wir müssen noch mal gucken, ob der Rauchmelder funktioniert. Digitalen Unterricht gibt's natürlich auch nicht, so als hätte es die Corona-Pandemie also nicht
die
gegeben.
Die ganze Woche
keine Schule. Was machen denn alleinerziehende Mutter, die zur Arbeit geht? Die nimmt jetzt ihre Kinder mit? Oder wie läuft das denn? Das ist doch irre. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft
der Welt. Weil Sie haben eben die Ukraine angesprochen, weil das ist ja wirklich interessant zu sehen, wie die Ukraine mit dem dauernden Stromausfall und all diesen Sachen umgeht. Was machen die denn so viel besser?
Wir müssen echt von der Ukraine lernen in verschiedenen Dingen. Wir haben als THW, machen aber andere auch, wir haben die eingeladen, die Zivilschützer. Und wir lernen von denen. Da dürfen wir auch nicht ehrenkäsig sein. In Mitteleuropa und in Deutschland und sagen, wir sind immer die Besten. Wir sind in vielen Dingen gut und in anderen Dingen können wir echt Dinge lernen. Und Herr Bröker, Sie sind so emotional dabei. Das finde ich gut im Moment. Nutzen Sie das bitte auch für den Journalismus, weil das Thema Zivilschutz, zivile Verteidigung, das ist immer bei Verteidigung, denken viele immer an militärische Verteidigung. Und wir brauchen eine starke Bundeswehr, um Gottes Willen. Aber eine Gesamtverteidigung und dieses Thema Zivilschutz. Welche Aufgabe hat denn der Bürger und die Bürgerin? Der Zivilschutz wird getragen von 82
Millionen Menschen. Was wünschen Sie sich da konkret? Also Sie haben ja eine Broschüre. Wir haben ja die Broschüre liegen,
Sehen hier, das vom BBK, die neue Broschüre. Die ist, glaube ich, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und ist wirklich mal gelungen. Und
man kann sich auch runterladen
im Internet. Kann man runterladen im Internet. Wenn jetzt jeder hier, wie viele Zuschauer haben Sie, Zuschauerinnen? 200, 300, 400.000, 500.000. Wenn jeder sich das einmal anschaut, diese Broschüre, und jeder Bürger und Bürgerin sagt, wann habe ich den letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Ja, wann ist der denn? Oh Gott, habe ich den erst den hatte ich beim Führerschein vor 30 Jahren vielleicht. Wenn jeder mal sagt, das mache ich, dann kommen wir echt einen Schritt weiter. Wenn der Bürger, die Bürgerin das Vertrauen hat, der Staat kümmert sich um seine Aufgaben, wie Sie sagen, Herr Brücker, und ich weiß als Bürger, ich habe auch eine Aufgabe in der ganzen Lage, dann kommen wir echt weiter. Dann sitzen wir in einem Jahr und sind echt ein Schritt.
Diese kleine Broschüre erfüllt übrigens Ihre legitime Forderung nach der Bürgerinformation, wie soll ich mich vorbereiten. Die ist wichtig, die ist kostenlos. Man kann auf die Seite vom BBK einfach gehen, runterladen,
man kann sie auch bestellen.
Wenn man Netz hat, wenn man Internet hat. Man kann sie auch bestellen.
Aber Post kommt ja auch nicht mehr so schnell.
Kann ich nur empfehlen, dass man das tut und die Maßnahmen darin befolgt. Ich habe die auch zu Hause.
Ich möchte nur einmal ganz selbstkritisch sagen, wenn in der Redaktionskonferenz in den vergangenen Jahren einer einer kam, wir müssen mal über den Zivilschutz und Katastrophenschutz machen und wir reden vor dem Angriff auf Ukraine, dann sage ich Ihnen, und das betrifft mich selber auch, dann gingen auch die Augen hoch und dann, nee, lass mal die relevanten Themen machen. Sie haben völlig recht.
Mhm. Frau Badenberg, ist das auch so eine Lehre, die man ziehen kann, die vielleicht jetzt von Berlin auch nach ganz Deutschland ausstrahlt, dass man sich tatsächlich da noch mal anders aufstellt und vielleicht auch noch mal schaut, was man selber machen kann und auch, wie solidarisch man miteinander sein kann?
Also definitiv. Also das ist, glaube ich, das ist jetzt die Hausaufgabe, die wir haben. Wir müssen uns, wie gesagt, mit den Konzepten, die wir jetzt haben, die müssen dringend überarbeitet werden. Klare Zuständigkeiten, klare Verantwortlichkeiten, klare Mechanismen und Prozesse, die in Gang gesetzt werden. Die Kommunikation des Senats ist ja auch immer wieder bemängelt worden, aus meiner Sicht auch zu Recht bemängelt worden. Und auch das müssen wir uns anschauen, das müssen wir uns zu Herzen nehmen. Wo haben wir möglicherweise die Menschen hier in unserem Lande nicht angemessen unterrichtet? Mhm. Was hätten wir machen müssen? Ich finde, auch das gehört dazu. Und da haben die Leute auch recht. Was machen wir mit vulnerablen Gruppen? Wenn eine solche Situation entsteht, das kann nicht sein, dass solche Bilder wieder entstehen, dass dann Menschen in irgendwelchen Turnhallen untergebracht
sind. Also wäre es eigentlich doch jetzt gut, wenn der Senat jetzt allen mal diese Broschüre schicken würde.
Das haben wir uns auch vorgenommen. Mhm. Und das hat der regierende Bürgermeister auch zugesagt. Also
ganz kurz, aber wir sind am Ende der Sendung, Herr Brücker. Ja. Glauben Sie, wir haben am Anfang über die Rolle des regierenden Bürgermeisters gesprochen und die Nachricht, dass er an dem Samstagmittag Tennis gespielt hat. Wäre das ein Grund, zurückzutreten nach diesem Blackout?
Ich halte das für einen schweren politischen Fehler von ihm. Schweren politischen Fehler. Und es sind Menschen in dieser Bundesrepublik schon für deutlich weniger zurückgetreten.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank, Herr Brücker, Herr Rundfeld, Frau Badenberg und Herr Gold. Und vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Morgen sind wir wieder für Sie da. Dann ist unser Titel Merz schlägt Alarm. Was braucht die deutsche Wirtschaft jetzt? Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.